Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Mein Name ist Maybrit Krüger, ich bin gebürtige Rostockerin, lebe jetzt seit vielen Jahren wieder hier. Ich bin 1989 ausgereist und wurde noch als letztes inhaftiert. Heute engagiere ich mich politisch sehr, ich bin in einem Opferverein und ich bin selbstständige Friseurmeisterin.
Liebe Frau Krüger, ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen mit dem Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung zu Gast sein darf, hier in Ihrem Friseursalon in Rostock, ein ungewöhnlicher Aufnahmeort für den Podcast. Und ich freue mich, dass wir an einem sehr historischen Tag uns hier für das Gespräch treffen, weil heute ist der 13. August 1961. Am 13. August wurde die Mauer gebaut. Und das ist interessanter und witzigerweise auch die 61. Folge des Podcasts, die wir heute mit Ihnen aufnehmen dürfen. Vielen Dank nochmal. Und ich bin im letzten Jahr, als ich die erste Staffel zur DDR-Aufarbeitung begonnen habe, hier in Rostock mit Steffi Brüning, der Altstipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Dokumentations- und Gedenkstätte Rostock, in der ehemaligen Stasi-Haftanstalt, 1960 gebaut, extra für die Stasi-Häftlinge, zusammengetroffen. Und Frau Brüning hatte mir damals schon empfohlen, dass ich mich einmal mit Ihnen treffe. Das heißt, das hat jetzt ein rundes Jahr gedauert, bis es dann dazu gekommen ist. Und ich freue mich auf unser Gespräch, weil anders als die vergangenen drei Folgen, die ich in diesem und im letzten Jahr aufgenommen habe zu dem Thema DDR, Aufarbeitung, wo wir uns mit den Expertinnen und Experten über die Expertensicht, die Studien, die dazu erstellt werden und die offizielle Aufarbeitung unterhalten haben, unterhalte ich mich heute mit Ihnen als einer Zeitzeugin zu diesem Thema. Sie haben es schon angesprochen, Sie waren im August, ganz genau gesagt am 9. August 1989 mit 23 Jahren noch inhaftiert worden. Gemeinsam mit Ihrem Vater. Wie ist es damals dazu gekommen, zu dieser Inhaftierung?
Da muss ich kurz ausholen. Mein Onkel, was wir immer vermutet haben und sich nachher auch klar rauskristallisiert hat, war IM gewesen, hat dafür gesorgt, dass meine Cousine, die mit einem Ungarn verheiratet war, das Land verlassen musste. Also der Ungare, und mein Vater war mit ihm eng befreundet. Und so ist es dann entstanden, dass wir am 9. August 1989 nach Ungarn, nach Budapest fahren wollten und diesen Herrn besuchen wollten. Ein befreundetes Pärchen hat sich dann praktisch mit angeschlossen und wir waren eigentlich auch sehr verwundert, dass wir noch fahren durften, weil das Jahr zuvor hatten wir keine Genehmigung mehr bekommen. Was aus heutiger Sicht Glück war, meine Mutter hat keinen Urlaub bekommen. Und so haben wir dann gesagt, ach was, dann fahren wir eben alleine mit dem befreundeten Pärchen. Na klar, hat man mit dem Gedanken gespielt, verlasse ich die DDR, verlasse ich sie nicht. Bin natürlich auch sehr groß geworden mit Kontra-DDR. Wie ich mich entschieden hätte, kann ich leider bis heute nicht sagen, weil die Stasi hat mir diese Entscheidung abgenommen. Auf der Autobahn in Dummersdorf sind wir dann verhaftet worden. Das Ehepaar wurde sofort mitgenommen und mein Vater und ich, wir hatten ein paar Stunden Verhör und konnten dann nochmal nach Hause.
Sie haben angesprochen, dass ein IM in diese Geschichte verstrickt war. IM bedeutete inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit und man spricht von mehreren hunderttausend bis zu einer Million Menschen, die als IM gearbeitet haben. Im Internet habe ich gesehen, dass Ihr Vater schon in den 70er Jahren einen ersten Ausreiseantrag für seine Familie gestellt hat und seitdem auch eine Stasi-Überwachung stattgefunden hat Ihrer Familie. Haben Sie das in irgendeiner Form auch mitbekommen als junge Frau?
Also mein Vater wollte 61 abhauen. Das ist ihm nicht gelungen. Aufgrund dessen, dass mein Onkel das angezeigt hat, gingen die dann alle schon mal in Haft. Und als er dann natürlich rauskam, war meine Familie, natürlich mein Opa hat in Hamburg gelebt, natürlich immer sehr bestrebt, irgendwie die DDR zu verlassen. Und da für uns keine Flucht in Frage kam, es wurde ja dank einer Freundin meiner Mutter, haben wir ja in den Akten nachher nachlesen können, dass wir über die Ostsee mit einem Boot abhauen wollten. Da hatten wir ja Hausdurchsuchungen, weil irgendwo das Boot sein musste. Das kam natürlich für uns nicht in Frage. Und damit haben meine Eltern dann Mitte der 70er Jahre einen Ausreiseantrag gestellt. Und von dem Zeitpunkt an habe ich in der Schule auch für mich Nachteile gemerkt. Also ich hatte natürlich in Staatsbürgerkunde mit einmal eine 5. Ich war ja nun ein Staatsfeind, fand mich eigentlich völlig normal. Wenn wir irgendwo hingegangen sind, sind irgendwelche Leute ganz unauffällig hinterhergekommen. Ja, man hat schon so ein bisschen was gemerkt, aber wie groß die Maschinerie um uns rum war, das war uns nicht klar, weil wir waren einfach eine völlig normale Handwerkerfamilie. Also meine Mutter war Kosmetikerin, mein Vater war Heizungsmonteur und ich war Friseurin. Also wir hatten nicht geahnt, dass wir, ich sag mal, Staatsfeinde in Anführungsstrichen waren.
Sie haben noch ein wichtiges Schlagwort gerade angesprochen, die Flucht über die Ostsee, die geplant war. Auch dazu haben wir im letzten Jahr mit der Uni Greifswald, mit Merete Peetz, die dort zu diesem Thema eine Studie vorbereitet hatte, gesprochen. Eine Ausstellung in der Dokumentations- und Gedenkstätte der ehemaligen Stasi-Haftanstalt in Rostock zeigt auch Aspekte dieser zahlreichen Fluchtversuche und auch teilweise erfolgreichen Fluchten. Sie haben gesagt, dass Sie auch im Vorgespräch gesagt, dass Sie auch Ihre Stasi-Akte eingesehen haben nach 89, nach der Einheit. Was hat diese Stasi-Akte für Sie an Erkenntnissen gebracht? Wie wichtig, welche Bedeutung hatte das Lesen Ihrer eigenen Stasi-Akte?
Ich muss dazu sagen, ich war erstmal völlig überrascht, weil ich angenommen habe, na, da liegen so ein paar Akten und dann kann ich nach Hause gehen. Es waren drei hohe Berge und wir saßen zu dritt in dem Raum und ich dachte, okay, jeder hat so einen Berg. Und dann sagte er zu mir, ich habe ihn das mal sortiert nach Daten. Und die erste Seite, die ich aufgeschlagen habe, da waren Bilder gewesen, wo angekreuzt wurde, ob man O-Beine, X-Beine, was für Haaransätze man hat. Also da hatte ich schon so ein bisschen Gänsehaut, inwieweit man dort reingegangen ist in die Persönlichkeit. Ich habe also dann nachher seitenweise Gespräche von uns lesen können. Ich habe meine Schränke von innen und von außen gesehen, unsere gesamte Wohnung fotografiert. Ich bin mit meiner Mutter die Straße lang gegangen und ich hatte einen sportlichen Gang. Es wurde alles festgehalten und ich war komplett entsetzt, auch über die Freunde von meinen Eltern, die Aussagen gemacht haben. Von meiner Freundin, die Mutter hat also Dinge gesagt, wo man echt sich gefragt hat, wo kommt dieser ganze Irrsinn her? Und das Schlimme ist, ich habe da gesessen und habe einiges belächelt. Mir wurde dann aber erklärt, wenn wir hätten nachweisen müssen, wo diese ganzen Sachen, es wurde geschrieben, wir hätten Perserteppiche und Meißner Porzellan. Wenn das wirklich hart auf hart gekommen wäre, hätten wir nachweisen müssen, wo das alles ist, was man nie gehabt hat. Und ich war natürlich auch schockiert über die Aussagen durch meine Inhaftierung. Die Dame, die ich vermutet hatte, hat überhaupt nichts gesagt. Und mit der ich zusammen in der Zelle saß oder mit der ich zusammen inhaftiert wurde, die hat also auch einen hanebüchenden Blödsinn erzählt. Und das Schlimme ist, dass fremde Menschen mehr über einen wussten als man selbst. Und das finde ich eigentlich sehr erschreckend, wie weit andere Leute von einem was wussten.
Bevor ich Sie nochmal auf Ihre Hafterfahrung direkt ansprechen möchte, ich nochmal nachfragen, dieses Thema Stasi-Überwachung, das war ja im Alltag präsent. Als ich 87 das erste Mal in die DDR gereist bin, war mir bewusst, dass jede Handlung, jedes Gespräch potenziell auch für meine Gesprächspartner vor allen Dingen riskant sein könnte. Wie war das bei Ihnen als junger Mensch, auch in der Schule, in der Ausbildung? Wie bewusst waren Sie sich dessen, dass es Leute gibt, die für die Staatssicherheit arbeiten?
Also man ist eigentlich groß geworden mit so einer Doppelmoral. Das erzählst du nicht und das kannst du erzählen. Also man hatte im Raum, wo man dachte, zu Hause, da ist man geschützt. Aber auch da hatten wir ja nachher festgestellt, dass da Wanzen waren. Da hat man sich eigentlich frei unterhalten und auch im Freundeskreis von meinen Eltern. Ich war in der Christenlehre gewesen, auch da war ein gewisser freier Raum. Aber in der Schule war man schon so ein bisschen, es wurde ja auch immer gesagt, wenn du noch einen Beruf lernen willst, dann halte ich zurück. Also hat man das gemacht, man ist praktisch so groß geworden. Und das schleppt man natürlich immer noch so ein bisschen mit hinterher, dieses Misstrauen. Wenn ich so Menschen in meinem Alter kennenlerne, bin ich eigentlich immer so, dass ich denke, oh Gott, war der IM, war der, hat der irgendwas? Also das ist so, das bleibt.
Jetzt war ja 89, als Sie inhaftiert wurden im August, da gab es ja schon ganz, ganz massive Fluchtbewegungen aus der ehemaligen DDR. Wie haben Sie sich mit Ihren Altersgenossinnen damals über dieses Thema unterhalten? Gab es da auch Freundinnen, mit denen Sie offen darüber gesprochen haben? Ich will auch rüber machen, wie man, glaube ich, auch gesagt hat.
Also es siebte sich immer mehr aus. Also der Freundeskreis halbierte sich nachher. Auch wenn man so in der Kundschaft, ich habe ja da auch schon gearbeitet als Friseurin, da waren immer weniger. Also man hat das schon stark gemerkt. Es war eigentlich auch hier so eine Endzeitstimmung. Also es hat eigentlich niemand damit gerechnet, dass die DDR fällt. Das nicht, aber dass irgendwie, wenn jetzt noch mehr gehen, irgendwie nachher noch eine Leere, dass noch mehr politisch Druck vielleicht nachher kommt, weil sie den Rest hier irgendwie halten müssen. Also das war einem schon bewusst, dass es irgendwie Deswegen habe ich ja auch überlegt, mache ich es nicht, aber ich bin so einmal sehr mit meiner Stadt verbunden, mit meiner Heimat, dann habe ich Heimweh, mache ich auch noch gerne. Und das Bewusstsein, dass ich meine Eltern natürlich da eine ganze Weile nicht sehen werde, war mir eigentlich auch klar. Meine Freunde und, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich mich entschieden hätte.
Haben Sie denn Freunde gehabt, die damals die Ausreise oder die Flucht aus der DDR angetreten haben?
Ja, viele.
Und haben Sie von denen auch Rückmeldung erhalten, ob Sie Ihren Schritt bereut haben oder ob Sie damit zufrieden waren? Weil es gab ja auch für die zurückbleibenden Familienangehörigen und Freunde gab es ja auch Maßnahmen der Staatssicherheit. Wie viel man wusste über die Fluchtpläne? Gab es in Ihrem Umfeld auch so negative, sagen wir mal, Reaktionen auf erfolgreiche Fluchten?
So selbst habe ich das nicht mitbekommen, weil man da hat man sich ja auch schon wieder zurückgehalten. Denn inwieweit kann ich jetzt demjenigen was sagen oder nicht? Da war ja auch wieder diese Angst, oh, wie weit gehe ich? Ich habe natürlich das nachher an meiner Mutter live mitbekommen, die ja dann nachher auch Verhöre hatte und Gespräche führen musste und das Auto wurde weggenommen. Das war natürlich nachher, wo ich auch heute noch sagen muss, zwei Freundinnen, die also sehr meiner Mutter nahe gestanden haben und denen es auch egal war, was mit ihm passiert. Also sowas gab es dann natürlich auch. Aber ich weiß, ich habe nachher noch mit zwei Leuten immer telefoniert. Die waren dann in Hamburg gewesen. Es sind aber viele, viele nachher auch nach der Wende wieder zurückgekommen. Weil auch ich habe nachher gesagt, das, warum ich gegangen bin, diesen Staat gibt es nicht mehr. Und warum soll ich dann nicht wieder zurück in meine Heimat?
August 89 war das Ende der DDR tatsächlich noch nicht so absehbar. Wir hatten im letzten Jahr sogar beim Thema Flucht über die Ostsee über einen Fall diskutiert, der noch im Oktober über die Ostsee geflohen war. Also wirklich kurz vor Schluss der DDR. Ihre Haftzeit. Wenn man sich dieses Dokumentations- und Denkzentrum hier in Rostock in der ehemaligen Stasi-Haftanstalt ansieht, das ist ein extrem beklemmendes Gefühl, selbst für Menschen, die nicht dort eingesessen haben. Wie haben Sie das damals als junge Frau mit 23 Jahren, diese furchtbare Atmosphäre, wie haben Sie das erlebt?
Ich muss dazu sagen, ich bin ja da in der Nähe groß geworden. Also man ist ja da immer vorbeigegangen und es liefen ja dort immer Wachposten lang. Also man hat ja zugesehen, dass man schnell vorbeiging und bloß nicht irgendwo länger hingucken nach dem Motto, oh, vielleicht wirst du ja noch irgendwie hier. Mit dieser Angst, in dieses Haus reinzukommen, wo man immer so viel gehört hat, oh, da gibt es einen Keller und da sind Verhöre und die schlagen ein und es wird ja alles Mögliche erzählt. Keiner wusste ja was Genaues. Und dann steht man da mit einmal am 10. August mittags und es war mir eigentlich klar, in dem Moment, als ich in dieses Haus reingekommen bin, hatte man null Würde, null Persönlichkeit und auch keinen Namen mehr. Man wurde eigentlich nur noch angebrüllt und musste alles im Lauftempo machen. Und diese entwürdigende Untersuchung, wo sie in alle Öffnungen mit dem Gummihandschuh reingegangen sind mit 23, das war natürlich, wo mir ganz schnell klar war, hier habe ich nicht viel zu sagen.
Es ist ja wirklich überraschend, selbst wenn man sich die DDR auch nicht besser vorgestellt hat, aber es ist trotzdem wirklich überraschend und erschütternd, dass Sie als junge Frau so entwürdigend behandelt wurden. Hatte man vorher solche Berichte schon mal gehört gehabt oder war das komplett totgeschwiegen?
Es gab immer nur so Gerüchte. Also man wusste nichts Genaues. Und dadurch hatte ich natürlich auch von der ersten Minute an fürchterliche Angst, weil man nie wusste, was passiert jetzt wirklich. Wenn aufgeschlossen wurde, dann musste man raus. Manchmal wurde man nur ein Stück im Gang gebracht und dann, ach nee, kann wieder zurück. Dann wurde man wieder zurückgebracht. Manchmal wurde man einfach nur in eine andere Zelle reingestellt. Also es war nie klar, weil es wurde ja nie mit jemandem gesprochen. Man hat ja nie gesagt, so Frau Krüger, wir gehen jetzt hier mal rüber. Sondern es war ja immer nur Bett 1 oder Bett 2, je nachdem, wo man gerade, in welcher Zelle man war. Und dann wurde daran gebrüllt, dass man raus musste. Und dann ging es in irgendwelche Räume oder meistens ja zum Verhör. Und ja, wenn ich meine Geburt hätte noch erzählen können, hätte ich das auch noch machen müssen. Diese Verhöre waren natürlich auch ja, unterirdisch, sage ich mal. Also wenn man funktioniert hat, das, was sie hören wollten, dann ging es. Aber wenn es natürlich zu diesem Punkt kam, meiner Flucht, konnte ich ja nicht viel sagen. Dummersdorf ist ja nicht unbedingt die Welt.
Was wollten denn die Verhörer von Ihnen hören? Was für einen Eindruck hatten Sie denn damals?
Auf alle Fälle wollten sie so einen Bruch in meine Familie reinbringen. Also mir wurde immer zu erklärt, was für fürchterliche Eltern ich habe und was für ein toller Staat und was für Errungenschaften, was ich alles, wie dankbar ich doch dem Staat sein müsste. Also das war mir schon ganz schnell klar, dass da so ein Cut rein sollte. Das ist Ihnen bei uns, also in meiner Familie, jedenfalls nicht gelungen. Also da war eigentlich mehr Zusammenhalt. Als meine Mutter mich das erste Mal besucht hat, weiß ich noch, oh Gott, ich war völlig am Ende, ich habe nur geheult. Und meine Mutter sagte immer, du wirst doch wohl vor dem Schwein hier nicht heulen. Also meine Mutter war da, gut, sie war auch älter und stärker von ihrer Kraft her. Also das war schon, wo man gedacht hat, okay, reiß dich zusammen.
Ich fand das sehr interessant, was Sie gerade gesagt haben, weil das erinnert mich irgendwie an Mielkes Satz, ich liebe euch doch alle. Also diese Stasi-Mitarbeiter scheinen wirklich auch selbst das Bewusstsein gehabt zu haben, für eine gute Sache einzutreten. Haben Sie nach dieser Haftzeit, haben Sie da nochmal mit ehemaligen Mitarbeitern der Staatssicherheit oder mit inoffiziellen Mitarbeitern über dieses Thema gesprochen, dass das nicht zusammenpasst? Auf der einen Seite ein Unrechtsstaatssystem mit Staatssicherheit und auf der anderen Seite irgendwie ein weich gezeichnetes oder schön gezeichnetes Bild der ehemaligen DDR?
Also bewusst hätte ich keinen kennenlernen wollen. Ich bin aber Jahre später durch meinen Vermieter an eine Dame geraten und wir sind zusammen zu Konzerten gefahren und haben gemacht und getan. Und dann kam im Nachhinein raus, stellte sich dann einer neben mir und sagte mir, du weißt schon, wer sie ist. Und ich wusste es nicht. In dem Moment, als man mir gesagt hat, dass sie dort Wärterin war, hatte ich natürlich sofort viel die Jalousie und ich habe sie dort gesehen. Da ging einer mit roten Haaren in Uniform, sprach kaum mit mir. Und dann habe ich so 10 Jahre später jemanden kennengelernt, fröhlich, mit blonden Haaren und total aufgeschlossen. Und ich hätte die nie beide in eine Schublade gesteckt. Und als das dann rauskam, habe ich erstmal überlegt, wie verhalte ich mich, was mache ich? Ich habe mich dann erstmal zurückgezogen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und die hatte mich vom ersten Augenblick erkannt und hat eigentlich immer darauf gewartet, dass ich sie irgendwann bloßstelle. Und ich wäre nie drauf gekommen, dass das meine Wärterin da war. Und ich muss auch immer sagen, ich hätte sie nie in mein Leben gelassen, wenn ich gewusst hätte, wer sie war. Und ich bin dem Schicksal sehr dankbar, dass sie dann nachher nach Hamburg ging. Aber da habe ich eben viel über den Alltag dort erfahren, viel über die Arbeit. Ich hatte natürlich wenig Mitleid und konnte es auch nicht verstehen, dass man da gearbeitet hat. Aber gut, sie hat versucht, sich in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Sie meinte, sie muss mit ihrer Geschichte leben und ich muss mit meiner leben.
Ich arbeite seit einigen Jahren eng mit dem Stasi-Unterlagenarchiv in Erfurt mit Frau Tosche zusammen. Und Frau Tosche hatte mir auf meine damalige Frage gesagt, dass es sehr wenige Stasi-Mitarbeiter, ehemalige Stasi-Mitarbeiter gibt, die bereit sind zu einer öffentlichen Auseinandersetzung. Das hat mich jetzt nicht wirklich überrascht, aber mich hätte es zumindest nicht gewundert, dass es durchaus auch zumindest Einzelne gibt, die dazu offen bereit sind und sich auch der öffentlichen Kritik und Diskussion stellen. Anscheinend ist das aber sehr, sehr wenig ausgeprägt. Das machen Sie ja anders, weil Sie sich als Zeitzeugin engagieren. Vielleicht können Sie was dazu sagen, wie Sie auf die Idee gekommen sind, 35 Jahre ist der Fall der Mauer jetzt bald her. Nach so langer Zeit, eine ganze Generation ist aufgewachsen ohne diese furchtbare Mauer und ohne dieses Unrechtsstaatssystem DDR. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, als Zeitzeugen sich zu engagieren und auch gerade wahrscheinlich den jungen Menschen, die DDR gar nicht mehr erlebt haben, sondern nur von Hörensagen ihrer Eltern kennen oder vielleicht noch nicht mal das, vielleicht im Westen aufgewachsen sind, sich für diese, sagen wir mal, Übermittlung der Geschichte der DDR zu engagieren?
Ich bin Mitte der 90er Jahre, als es möglich war, das Haus zu besichtigen, bin ich dort rein. Eigentlich mehr mit dem Wissen für mich, dort kann man mich nie wieder reinholen, mir kann da nie wieder was passieren. Bin mit einem Kumpel zusammen, der hochgradig albern war, weil ich dachte, na, dann kriege ich das vielleicht ganz gut hin. Und ich habe zum Schluss in meiner Zelle gesessen und nur noch geheult. Und dann sind Mitarbeiterinnen auf mich zugekommen, haben mich in einen Raum mitgenommen, haben sich also unheimlich nett mit mir unterhalten und haben mich gefragt, ob ich da so eine Unterlagen mal ausfüllen würde, weil es sind ja unterschiedlich. In den 60er Jahren waren ja andere Haftbedingungen als bei mir. Und das habe ich dann gemacht. Und so sind wir eigentlich so schleichend in diesen Kontakt gekommen und dann habe ich meine ersten Zeitzeugengespräche, die waren fürchterlich, weil ich nur geweint habe, nur mit Taschentüchern irgendwo gesessen habe und das ist von Mal zu Mal weniger geworden und ich habe eben gemerkt, wie das Interesse da war, wie eben die Jugendlichen das stellenweise gar nicht mehr vorstellen können und mein Untersuchungsführer hat mir bei meinen letzten Verhören gesagt, die Verhandlung, wenn die kommt, da werden wir viel Spaß haben, es wird keine öffentliche sein und dann habe ich mir so gesagt, gut, wenn meine Verhandlung nicht öffentlich wäre, dann mache ich jetzt mein Leben öffentlich, dass keinem so etwas wieder passiert. Und das ist mir eigentlich heute noch wichtig. Wenn ich das dort im Haus mache, ist es natürlich immer
eine, in der Gedenkstätte, meinen Sie?
Ja, immer so ein bisschen Betroffenheit. Also es ist auch unterschiedlich, wie man da manchmal wieder rausgeht. Aber ich finde es wichtig, dass man als Zeitzeuge das übermittelt, was dieses Haus, das ist ja schon so düster, aber eben nochmal so den Alltag beschreiben kann.
Ich komme jetzt seit 20 Jahren in erster Linie nicht als Podcast-Host, sondern als Tourist nach Rostock. Und für mich hat das doch unglaublich viel bewirkt, mir die Gedenkstätte und das Dokumentationszentrum anzusehen. Haben Sie oft auch Touristen, die eigentlich nur die Ostsee genießen wollen, die sich Ihre Vorträge anhören?
Ja, es sind stellenweise auch Gäste dabei. Aber ich mache überwiegend so Schulprojekte. Also die gehen dann 1-2 Tage und die werden dann vorbereitet. Und dann gehe ich praktisch und laufe mit und erzähle dann immer das, was sie eben auf dem Papier gelernt haben. Und das ist natürlich immer ein bisschen anders. Ich finde, wenn da jemand ist, der das wirklich sagen kann, was da abgelaufen ist und wenn man die Tür zuknallt und die Geräusche oder so Sachen, die man gar nicht so vorhersieht in diesem Haus, wenn man das nochmal so klarstellen kann. Und eben auch so mit Steffi Brüning mache ich auch einige Sachen zusammen. Und
das mit der Leiterin.
Genau. Und das ist natürlich auch immer, es fällt immer ein Stückchen wieder ab und es wird für mich immer ein Stückchen einfacher, also das zu verarbeiten, weil es gehört zu meinem Leben und das werde ich sicher nie ganz los. Aber wenn man da so ein Stück selber sich damit heilen kann, dann finde ich das, hat es doch 2 gute Seiten.
Sind das Schulen aus Rostock, mit denen Sie da zusammenarbeiten?
Stralsund und Wismar und Rostock.
Also aus der Region hier schon.
Ja.
Und was ist Ihre Wahrnehmung? Wie gut vorbereitet sind die Schüler und Schülerinnen auf solche Gespräche? Haben die überhaupt eine Ahnung davon, was die DDR war? Oder müssen Sie denen erstmal erklären, dass Deutschland geteilt war?
Das ist sehr unterschiedlich. Liegt wirklich viel an den Geschichtslehrern. Also ich habe manchmal, die sind toll vorbereitet und auch viele, die aus dem Elternhaus. Und dann hat man eben das ganze Gegenteil, wo man eben auch hört, ach, das war doch alles gar nicht so schlimm. Dann weiß ich schon genau, was das für ein Elternhaus war. Dadurch, dass die meistens hier ja schon Stunden vorher eingenordet werden oder schon mal einen Großteil mitbekommen, bin ich natürlich in dieser Lage, dass ich eigentlich ein ganz gutes Vorwissen habe. Wenn ich in Schulen gehe, ist das natürlich stellenweise anders. Da habe ich oft Fragen, wo ich denke, Gott, wo kommen die denn her? Also, und es ist gar nicht so, dass ich merke, Ost-West. Oft sind die aus den Westlichen viel mehr vorbereitet, weil die sich mehr mit der Geschichte vorbereitet haben, als welche, die jetzt, sag mal, hier aus Wismar kommen. Also das ist total unterschiedlich. Aber es ist immer wieder spannend, was für Fragen. Ich mache das ja auch bei Studenten, die nachher Lehrer werden wollen. Und das ist natürlich total spannend, was da für Fragen kommen und wie, mit was für Gedanken die da so reingehen. Also es ist immer wieder neu und es ist immer wieder irgendwo, wo ich denke, guck an.
Sie haben bestimmt einige Kolleginnen und Kollegen, die auch solche Zeitzeugengespräche durchführen. Merken Sie, dass Sie vergleichsweise robust mit der eigenen Erfahrung umgehen, weil Sie relativ kurze Zeit inhaftiert waren? Ich kenne beispielsweise auch die Führung in Hohenschönhausen in Berlin, wo teilweise Menschen viele Jahre unter Folterbedingungen inhaftiert waren und natürlich viel schlimmere Geschichten auch erzählen können, die für junge Menschen wahrscheinlich auch sehr schockierend sind. Bei Ihnen ist es ja eher so, dass man sich als junger Mensch vorstellt, wie schrecklich es sein muss, in diesem Alter auch tatsächlich inhaftiert zu sein. Aber Ihre Haft war zum Glück nur sehr kurz, vergleichsweise kurz. Wie erleben Sie das unter den anderen Zeitzeugen, die Sie persönlich kennen?
Ich bin ja in einem Opferverein tätig und habe am Anfang auch immer gesagt, oh Gott, ich war ja nur ein Vierteljahr. Und dann hat man mich zur Seite genommen und hat zu mir gesagt, pass mal auf, du hast genauso den ersten Tag miterlebt wie wir anderen auch. Und du hast nicht gewusst, wann du rauskommst, dass die Wende kam, dass ich meine 4 bis 6 Jahre Bautzen nicht absitzen musste. Das habe ich ja zu dem Zeitpunkt da drinnen nicht gewusst. Also die Angst ist sicherlich bei allen irgendwo gleich. Meine Haftbedingungen waren natürlich anders als in den 50er, 60er Jahren, das ist richtig. Mir wurde kein Stuhl ins Kreuz geschlagen und wenn man sich die Krankenakten durchliest, wie viel da Rücken- und Zahnsachen hatten, dann ist einem schon klar, was da passiert ist. Das hatte ich nicht. Aber, und ich möchte mich auch nicht mit denen vergleichen, um Gottes Willen. Aber so ein Stückchen sind wir immer gleich gegangen mit dieser Angst im Haus und was passiert mit einem. Das ist schon, glaube ich, ja, also ein Teil kann ich mitfühlen, miterleben und ich weiß, was dort passiert ist.
Was ist das für ein Opferverein, in dem Sie sich engagieren?
Die nennt sich Vereinigung der Opfer des Stalinismus. Die ist 1953 gegründet worden und die haben im Prinzip Leuten, in Berlin war der Sitz, also in West-Berlin nachher, und die haben natürlich unterstützt, wenn welche aus der Inhaftierung kamen, beim Aufbau für ihr neues Leben. und haben sich nach der Wende eben stark engagiert für die Opferrenten und dass anerkannt wurde, was sie da erlebt haben, und setzt sich aus vielen verschiedenen Mitgliedern zusammen. Und da sind natürlich auch Mitglieder, die wirklich krank sind, die aus diesen Haftbedingungen da wirklich schlimm rausgekommen sind. Und denen eine Stimme zu geben, finde ich auch wichtig, weil ich bin eben noch, ich sag mal, einer der Letzten, der Jüngsten auch, die da noch was mitbewirken kann. Und das finde ich wichtig.
Im Schwarzbuch des Kommunismus wird ja über die millionenfache Opferzahl auch des Stalinismus gesprochen. Wie stark ist das für Sie in Ihrer Verbandsarbeit Thema, dass es neben der DDR-Aufarbeitung natürlich noch die ganzen osteuropäischen Staaten gibt, in denen der kommunistische Terror gewütet hat, und auch die Nachfolgestaaten der Sowjetunion, namentlich Belarus und Russland, wo Stalin heute reaktiviert wird und das Putin-Regime, das Lukaschenka-Regime sozusagen die Menschen genauso knechtet wie noch vor 40 Jahren?
Ich persönlich finde es immer erschreckend. Ich habe immer gedacht, man kann aus der Geschichte lernen, deshalb soll man sie wachhalten. Aber leider wiederholen sich Dinge immer wieder und man ist in der heutigen Zeit, und auch bin ich immer sprachlos, dass das immer wieder passiert und dass man die Geschichte dafür nicht nutzt, dass man sagt, kommt, geht man einen Weg.
Wir sind ja alle zutiefst geschockt seit dem 24. Februar 2022, seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Wie sehr beeinflusst das Ihre Arbeit heute? Wird das dadurch, das ganze Thema Aufarbeitung, nochmal politischer?
Na, ich glaube, in vielen Punkten ist es dichter gekommen und viele können das jetzt eher realisieren, was mit Menschen passieren kann. Und es ist schon spürbar. Das denke ich schon. Aber leider in dieser schnelllebigen Zeit wird ja auch schnell wieder nach hinten geschmissen.
Sie engagieren sich ja politisch auch in der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Und da würde mich sehr interessieren, hat da Ihre Vergangenheit, Ihre Geschichte und diese Arbeit, die Sie zum Thema Aufarbeitung machen, hat das da auch irgendeine Rolle gespielt in den letzten Jahren?
Also ich engagiere mich im AG Gedenken, Arbeitsgemeinschaft Gedenken, und habe da schon so ein bisschen Einfluss nehmen können, zusammen mit Frau Dr. Brüning, dass wir auch die DDR-Geschichte ein bisschen ins Licht rücken. Auch jetzt so mit der jetzigen Oberbürgermeisterin, die sich auch den 17. Juni 1953 sehr nach vorne gerückt hat, finde ich schon, dass in dieser Stadt so ein bisschen was passiert. Also es könnte natürlich noch mehr, und daran arbeiten wir ja auch. Mal sehen, was jetzt die neue Bürgerschaft erreichen kann.
Wie nehmen Sie das wahr? Wie geht die Bürgerschaft insgesamt mit diesem Thema DDR-Geschichte um? Ist da eher eine Tendenz, wir müssen uns weiterhin kritisch auseinandersetzen, oder eher die Tendenz, irgendwie lass doch mal die Geschichte für die Historiker?
Na, ich denke, teils, teils. Es ist natürlich auch gerne Ältere, die in einer Partei sind, die es gerne runterdrücken möchten. Aber es gibt eben auch viele, die sagen, nein, das ist unsere Geschichte, das ist uns wichtig. Und wir haben ja hier diese Gedenkstätte. Es rückt eigentlich immer mehr so in den Mittelpunkt. Also ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Man könnte natürlich noch mehr machen. Ich finde auch, die Opfer, die hier über die Ostsee ertrunken sind, da könnte man eine Stele in Warnemünde machen. Oder es gibt da schon einige Sachen, die man vielleicht noch ranrücken kann. Wir haben ja auch dieses Projekt da vor dem Stasi-Gefängnis, dass man dort das wieder neu gestaltet. Natürlich nicht gestaltet mit Bäumchen und Blümchen, sondern dass es eben dem Ort entsprechend ist. Und da laufen einige Sachen und die versuchen wir natürlich nach vorne zu drücken.
35 Jahre ist der Fall der Mauer her. Was ist für Sie persönlich das Bedeutsamste an den letzten 3,5 Jahrzehnten, wenn es um die Aufarbeitung der deutschen Teilung und der Unrechtsstaatlichkeit in der DDR geht? Was ist für Sie besonders wichtig? Wo möchten Sie sozusagen auch eine positive Benotung für geben, was die deutsche Aufarbeitungsperspektive angeht?
Na, ich finde so diese Verharmlosung, umso mehr Zeit vergangen ist, umso mehr wird alles so verwischt. Also es war doch alles gar nicht so schlimm. Und natürlich war es meine Heimat, es war meine Jugend. Meine Eltern haben alles möglich gemacht, dass ich da eine unbekümmerte Kindheit hatte. Aber dessen ungeachtet darf man eben nicht vergessen, was es für ein Staat war Und ich finde, das muss man auch immer wieder hervorheben. Und auch wenn es da Menschen gibt, die sagen, oh Gott, nun kommt die schon wieder. Nein, das muss einfach, Wahrheit muss Wahrheit bleiben, Geschichte muss erhalten bleiben. Und das ist für mich wichtig, gerade jetzt, wo wir wieder so eine kritischen Jahre um uns rum haben, finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man erinnert, was Diktatur bedeutet.
Gibt es denn diesbezüglich immer noch Sensibilitäten und Tabus?
Für mich persönlich?
Ja.
Ja, ich merke, dass ich also immer noch nicht im Fahrstuhl fahren kann, wenn ein Schlüssel auf den Tisch geschmissen wird. Dann kriege ich Gänsehaut, wenn der 10. August dran ist, Punkt 13 Uhr, fange ich an zu weinen, obwohl ich nicht darauf achte. Ich konnte jahrelang meine Wohnung nicht abschließen, weil diese abgeschlossenen Räume, ich kann nicht Höhlen besichtigen oder sowas, das ist mir alles, kann ich nicht. Und ich denke immer, ich war nur ein Vierteljahr da drin. Wie mag es jemandem gehen, der Jahre da drin war? Also man hat Splitter auf der Seele behalten und die werde ich auch behalten.
Vielen Dank, liebe Frau Kröger, dass Sie so offen über so ein schwieriges persönliches Thema gesprochen haben, was mich auch sehr berührt hat. Ich bin sehr dankbar, dass ich heute bei Ihnen in Ihrem Friseursalon sein darf, hier in Rostock. Und ich freue mich besonders, dass wir an diesem historischen Tag, wo wir in ganz Deutschland, im friedlich vereinten Deutschland, dem 63. Jahrestag des Mauerbaus 1961 gedenken, in Freiheit gedenken dürfen und auch in der 61. Folge im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung auch über dieses Thema mit Ihnen sprechen durften. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Kröger.
Gerne.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.